Jetzt werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.
So, wir schreiben jetzt ein Stück weit Handballgeschichte. Denn egal, was im Zeitstrahl der Unendlichkeit im Handball noch passiert, das wird für immer die erste offizielle Folge des offiziellen Podcasts der DKB Handball-Bundesliga sein. Herzlich willkommen zu Hand aufs Harz. Wir kommen ab jetzt jeden zweiten Dienstag raus, haben jedes Mal einen Gast dabei, natürlich ein Promi aus der Handballwelt. Wir reden über das, was so abgeht, gerade in der Liga. Wir reden natürlich über das, was bei dem Gast so abgeht. Ja, und da war natürlich als allererstes mal die große Frage, so ein Ding, wer könnte das denn hosten? Das muss natürlich jemand sein, der sich ein bisschen im Handball auskennt, der sowas im Kreuz hat, so eine Show zu moderieren und der eine gewisse Stimme hat. Glücklicherweise haben die alle abgesagt, die dafür in Frage gekommen sind. Deswegen sitze ich jetzt hier. Florian Schmidt-Sommerfeld ist mein Name. Hör auch auf Schmieso. Ich bin selbst Handballer. Ich kommentiere Handball auf Sky. Das soll es von mir auch schon gewesen sein. Viel wichtiger ist, Geschichte schreiben, habe ich am Anfang gesagt, wollen wir. Und das kann man natürlich nur mit den Größten überhaupt. Und deswegen ist mein erster Gast gleich einer der Größten im Handball, ja, den es so gibt. Stefan Kretschmer ist heute bei uns zur ersten Folge. Wer ihn nicht kennt, der hat, glaube ich, die letzten 30 Jahre im Handball ziemlich verschlafen. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Über 200 Spiele für Deutschland. Mehrfacher All-Star links außen bei EMs, WMs, Olympiaturnieren gewesen, Meister und Champions-League-Sieger mit dem SC Magdeburg und inzwischen ist er Sky-Experte. Kretsche, schön, dass du da bist. Habe ich irgendwas vergessen?
Alle Silbermedaillen, die man auf internationaler Ebene gewonnen hat, habe ich auch gewonnen.
Olympia-Zweiter bist du, glaube ich, auch geworden, wenn ich richtig bin.
Genau, Olympia, WM, EM, also aus dem Sortiment Silber habe ich den ganzen Blumenstrauß zu Hause.
Wir hatten ja jetzt gerade eine WM, die du ja auch mal erlebt hast. Du als Weltmeister von 2007. Ach nee, stimmt bisher gar nicht, auch wenn du immer als der durchgehst. Nein, wir wollen natürlich heute vor allem auf die WM, weil sie ja gerade erst zu Ende gegangen ist, zurückschauen. Erstmal so für dich selber, diese WM. Man hat von dir ja kaum was mitbekommen auf Social Media oder so. Hast du überhaupt die WM verfolgt? Oder?
Ja, ich war sogar sehr nah dran. Also ich war, sagen wir mal so, der Vorteil und der Nachteil zugleich der Aktivitäten bei so einer WM ist, du bist irgendwie mittendrin und du kannst darüber berichten und du kannst selber Einfluss drauf nehmen. Wir haben, wie ich finde, einen relativ coolen Talk gemacht, ein cooles Projekt mal gestartet, so ein Testballon. Der Nachteil ist, du kannst die WM nicht genießen. Also du bist permanent irgendwie.
Was für dich echt so harte Arbeit, der Kretsche-Talk?
Na schon, also wir hatten ja schon eine Crew, wo jeder rund um die Uhr immer mal ein Anliegen hatte, den neuen Talkplan. Wir haben immer nach den deutschen Spielen halt 45 Minuten gesendet. Und wer ist der Gast heute? Wer sind die Gäste heute? Kameramann krank, dort Regisseur hat Fieber. Also und dann musstest du immer wieder darauf reagieren, was passiert jetzt mit der deutschen Mannschaft? Welche Dynamik? Überstehen sie die Vorrunde? Was ist da mit der Hauptrunde? Wir sind ja auch immer hinterhergereist und haben live aus der Halle dann gesendet. Bekommen wir vielleicht sogar einen Spieler vom DHB irgendwie gestellt, der auch in die Show kommt. Und diese Dynamik, die war zwar sehr, sehr geil, die dann reinkam im Laufe des Turniers, aber um diesen Motor am Laufen zu halten, musst du natürlich selber aktiv sein und deine Kontakte dann auch nutzen. Und deswegen so während des Spiels bist du auch dann da, dir Notizen zu machen. Also du sitzt nicht einfach nur als Fan da und genießt dieses Spiel.
Du machst dir Notizen?
Ja, immer. Aber nur, wenn ich danach der Host bin. Also wenn ich jetzt Experte bin, dann weiß ich, was ich da gesehen habe und kann darüber reden. Bei Sky mache ich mir jetzt keine Notizen, wenn ich als Experte arbeite, weil ich da auch 1:1 kommentiere. Aber wenn ich weiß, eine halbe Stunde später gehe ich 45 Minuten auf Sendung, dann muss ich mir schon so ein paar Sachen rausschreiben, was ich da gerade gesehen habe und über was ich jetzt noch reden möchte. Und dann ist schon ein großer Unterschied, ob du der Gefragte bist oder ob du derjenige bist, der alle anderen irgendwie auch mit ins Boot holen muss. Wobei der große Vorteil dieses Formats war, dass du die Fans mit reingeholt hast, dass du durch Facebook Live die Fragen der Fans beantworten konntest. Du musstest jetzt
die nicht in den Kommentarspalten kommen.
Genau, du musstest jetzt nicht die ganzen 45 Minuten durchscripten und irgendwie dir die Fragen schon zurechtlegen, sondern ab der 15. Minute des Talks war im Prinzip Feuer frei von den Fans. Und das sind ja zum größten Teil auch echt Handballfreaks, die auch genau wissen, was sie da fragen wollen. Und das war ganz geil, hat Spaß gemacht.
Ja, da kamen so Spezialfragen wie, warum wird so selten gewischt und so. Ne? Das ging teilweise echt sehr tief rein. Und für dich war es so anstrengend, als hättest du selber gespielt. Habe ich das jetzt richtig rausgelesen, so wie du da gerade aufgezählt hast, was du da alles machen musstest?
Naja, also wir, die wir im Handball und vom Handball leben, wissen natürlich um die Bedeutung eines großen Turniers. Und gerade wenn es eine WM in Deutschland ist, ist es für uns eben nicht genießen, sondern es ist die Grundlage legen für alles, was danach kommt. Weil davon müssen wir halt irgendwie zehren, weil da die maximale Aufmerksamkeit eben auf dem Handball liegt. Und das wissen eigentlich die Protagonisten alle. Und wer was zu tun hat, legt halt seine ganze Kraft und seine ganze Leidenschaft da rein, um da auch die Sportart zu pushen. Glücklicherweise war das in meinem Fall so, dass der DRB halt auch erkannt hat, welche Chance auch in dem Projekt lag. Und gerade die Person Bob Hanning hat es echt verstanden und hat das Projekt auch mit unterstützt.
Der war ja auch gefühlt in jeder Sendung dann, ne? Ob per Skype oder selber bei euch im Studio.
Ja, aber er hätte es nicht machen müssen, weil wir ja keine Rechte hatten offiziell. Mhm. So, wir haben es ja per Guerilla-TV eigentlich gemacht und haben diesen Testballon halt gestartet mit einem Partner halt zusammen, weil Fernsehsender jetzt nicht unbedingt der Meinung waren, dass es erfolgreich sein kann, so ein Konzept umzusetzen. Und Bob hat es schon erkannt und hat uns dann auch echt von sich aus Spieler hochgeschickt und hat gesagt, okay, wir schicken uns euch halt mal Heinevetter oder Patrick Winzek war in der Sendung, Matze Musche, also das hätten sie nicht machen müssen, war aber gut. Und die Reaktionen waren natürlich dann schon auch klasse, hat mich echt irgendwie gefreut. Trotz allem, es ist dann echt harter Tobak. Es ist schon so, dass du da nicht einfach locker in der Loge sitzt und dann runter moderierst, sondern wenn du es gut machen willst, dann beschäftigst du dich natürlich im Vorhinein schon extrem damit, wie du es machst.
Du hast vorhin gesagt, wir zehren jetzt wahrscheinlich noch lange so von diesem WM-Hype, also hoffen wir alle mal. Das wird natürlich ein großes Thema heute sein, wenn wir erst ein bisschen nochmal sportlich gucken. Was unsere Mannschaft geschafft hat. Souverän ins Halbfinale, dann aber nur noch Platz 4, also die letzten beiden Spiele verloren. Was würdest du sagen, was ist der Tick, der noch fehlt im Vergleich zu Norwegen, Frankreich und ich nehme mal an, auch Dänemark, weil die ja extrem souverän das Ding gewonnen haben?
Also zunächst mal muss ich als Resümee sagen, dass ich nach dieser WM wunschlos glücklich bin. Das kann sein, dass es dir ein bisschen komisch anhört beim Erreichen von Platz 4, aber diese Mannschaft und was sie dort gespielt und geleistet hat, hat in der Tat die meisten meiner Erwartungen übertroffen. Mhm. Also nach der EM im letzten Jahr und nach den Negativschlagzeilen, die darauf folgten, die zeitweilige Hexenjagd auf Christian Prokop, haben wir ja alle auch an die Mannschaft appelliert und nicht nur an den Trainer. Da haben sich zwar auch viele drauf gestürzt, der muss sich ändern, der muss was Neues machen, aber mein Hauptansatzpunkt war, dass die Mannschaft im Prinzip jetzt in Vorleistung treten muss, dass die Mannschaft sich finden muss, das ist eine WM im eigenen Land, die müssen jetzt zeigen, dass sie als Mannschaft zusammen funktionieren und dieses Turnier erfolgreich gestalten wollen. Das haben sie herausragend gemacht. Sie haben eine herausragende Vorrunde gespielt. In der Hauptrunde war, glaube ich, nach dem Kroatien-Spiel schon klar, dass wir im Halbfinale spielen. Da konnte so gegen Spanien passieren, was da wolle. Ja. Und deswegen ist für mich das Grundfazit erstmal absolut positiv in jedem Bereich. Und ich stelle sogar noch eine andere Spekulation auf. Dieser Platz 4 ließ uns eher noch mehr Herzen zufliegen, als uns ein eventueller WM-Titel gebracht hätte. Weil die Menschen, die diese Nationalmannschaft bewundert haben da draußen und sonst mit Handball wenig zu tun haben, haben gesehen, wie diese Mannschaft mit Niederlagen umgeht. Mhm. Und das war fast noch viel vorbildlicher, als wie so ein Schiff bis ins Finale, bis zum WM-Titel durchzugleiten und dann als Heroen der Nation irgendwie dazustehen. Ich glaube, in der Persönlichkeitsentwicklung und im Vorleben von Fairness und Werten hat die Mannschaft durch die verlorenen Spiele dann am Ende fast noch mehr gewonnen als dieser Hype, der während der WM entstand. Wie man dem Gegner gratuliert, wie man Niederlagen akzeptiert. Das hat sie sehr menschlich gemacht und charakterlich außerordentlich gemeistert. Und deswegen, wenn wir über die sportliche Stärke unserer Mannschaft reden und du einen Ausblick wagen möchtest, ja, und was war das, was wir da gesehen haben, dann muss man ja mal ehrlich sagen, im Handball, Schmiso, entscheiden immer Nuancen. Da sind so viele Variablen in jedem Spiel, die kannst du weder als Spieler noch als Mannschaft beeinflussen. Und zu den besten 8 zu gehören, das ist einfach unser Status quo jetzt gerade. Wir gehören zur Weltspitze, zu den besten 8. Und es gibt Mannschaften, die sind mit uns auf einem Niveau. Spanien zum Beispiel ist, glaube ich, Siebter geworden. Bei einem anderen Turnier im Ausland gewinnt Spanien dann vielleicht wieder gegen uns. Also es sind immer Nuancen und Variablen, die entscheidend sind, ob du auch mal aufs Treppchen gerätst. Das können sieben andere Mannschaften aber auch. Was wir da gesehen haben, hat uns Spaß gemacht und hat uns viel Freude gemacht, logischerweise. Und es war auch sportlich eine hohe Qualität. Und am Ende haben eben Dänemark und Norwegen das Ding unter sich ausgemacht. Und Norwegen hat uns auch im Halbfinale zu Recht den Zahn gezogen. Also,
die Dänen haben es ja eigentlich komplett alleine unter sich ausgemacht, sozusagen, oder? Die waren ja in keinem Spiel annähernd in Gefahr. Alles souverän weggeballert, sozusagen.
Ja, es ist aber auch die nominell beste dänische Mannschaft aller Zeiten. Das haben die Dänen selber von sich behauptet. Ja. Und genau wie du schon sagst, hieß es davor schon. Und dann sind natürlich die Leistungsträger auch ihrer Rolle gerecht geworden. Mhm. Und zwar auf dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit. Ein Rasmus Lauge, ein Morten Olsen und ein Mikkel Hansen, die sind auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Mhm. Da sind viele unserer Spieler noch gar nicht. Mhm. Die schon. Und deswegen ist das das Zeitalter der Dänen oder der Zeitraum der Dänen bei ihrer eigenen WM im eigenen Land, wo sie abräumen konnten. Die Jungs haben so viele Titel gewonnen, so viele Schlachten geschlagen, die wissen, was sie in Stresssituationen machen müssen. Und dann eine WM im eigenen Land zu haben, das hat uns Flügel verliehen, den Dänen, die nominell vielleicht etwas stärker einzuschätzen sind, dann auch. Und dadurch war der Heimvorteil für uns dann ab dem Moment dann sicherlich weg. Die Dänen haben das bis zum Schluss durchgezogen.
Heißt, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, du glaubst, das wird sich quasi von alleine regeln, dass diese Nuancen die deutsche Mannschaft noch lernt und demnächst dann auch wieder einen Titel einfahren kann, wenn sie eben wissen, wie man solche Schlachten schlägt?
Nee, von alleine regelt sich im Handball überhaupt nichts. Auch da sind wir in der Zukunft von vielen Variablen, Zufällen, Tagesformen abhängig, um eben Medaillen zu erringen. Wir werden um Medaillen mitspielen können. Dazu sind wir in der Zukunft immer in der Lage. Aber du kannst auch mal auf Platz 7 landen oder mal wieder Platz 8. Das ist eben auch möglich, weil da stehen ja noch ein paar andere Mannschaften, die auch ein paar gute Jungs in ihren Reihen haben. Und wir sind natürlich nicht die dominante Mannschaft dieser Zeit. Das gilt aber in meinen Augen auch nur für Frankreich und Dänemark. Mhm. Alles andere bewegt sich in meinen Augen auf dem gleichen Niveau, wenn man von den unfassbar talentierten Norwegern eben auch nochmal absieht. Also das ist auch nochmal eine etwas andere Liga, wenn wir auf die nächsten 5 Jahre gucken. Aber ansonsten sehe ich dort Frankreich, Dänemark, was die nächsten 2-3 Jahre angeht. Frankreich wahrscheinlich noch länger, wenn du siehst, was da aus dem Nachwuchs noch alles wieder kommt. Und Deutschland, wenn alles gut läuft, und davon sind wir eben abhängig bei jedem Turnier, hat jederzeit die Chance auch, um Medaillen mitzuspielen.
Das ist doch schon mal sehr positiv. Den Trainer hast du vorhin auch schon angesprochen, Christian Prokop. Ich nehme mal an, da ihr ja in Leipzig zusammengearbeitet habt, habt ihr auch irgendwo ein spezielles Verhältnis. Ich habe auch das Gefühl, du machst ja auch keinen Hehl draus, dass du das überhaupt nicht gut findest, wie mit ihm umgegangen wurde. Was war denn jetzt dein Eindruck? Was hat er denn, also hat er sich groß verändert? Was hat er denn anders gemacht als zu diesem wirklich mehr als suboptimal gelaufenen Turnier, was er zum Start hatte?
Also zunächst mal geht mir da so die Berichterstattung ein bisschen auf den Sender, weil es wurde ja immer nur davon berichtet, dass der geläuterte Prokop jetzt den Weg zur Mannschaft zurückfand. Und ihm wurde ja fast die alleinige Schuld zugeschoben und die Mannschaft wurde so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer genommen. Und dann wurde diese Wiedervereinigung, mit der ich ja gute Erfahrungen habe, sich wieder aufeinander zubewegen, das steckt ja schon im Wort, aufeinander zubewegen, wurde mir dann viel zu einseitig ausgelegt. Es wurde dann immer analysiert, Prokop ist auf die Mannschaft zugegangen, Prokop hat die Kommunikation gesucht. Das stimmt auch sicherlich.
Aber die Mannschaft genauso.
Aber der entscheidende Faktor ist, dass diese Mannschaft für sich entscheiden musste, also wir sind jetzt die gefordert sind. Also es kann ja nicht sein, dass ein Spieler einer Nationalmannschaft sich in die Ecke setzt, beleidigt ist nach einem vielleicht verkorksten Turnier und sagt, na jetzt muss er mal kommen. Jetzt soll der Trainer mal kommen. Was, wo sind wir denn? Also in welcher Welt des Sports sind wir denn, dass der Trainer in Frage gestellt wird und derjenige ist, da verschieben sich doch ganze Hierarchien oder ganze sportliche Modelle. Und ich finde, dass Prokop das sehr intelligent gemacht hat. Ich finde, dass er natürlich analysiert hat, was seiner Meinung nach und nur seiner Meinung nach bei der EM schiefgelaufen ist oder was er optimieren kann. und ist dann in die Kommunikation gegangen und hat seine Jungs sicherlich auch abgeholt. Das ist keine Frage. Trotz allem ist er immer noch der gleiche Christian Prokop, der er vor 2, 3, 4 Jahren war. Es ist ja nicht ein anderer Mensch geworden. Er war ja schon immer dieser sympathische Typ.
Aber hat er denn alle Zweifel weggewischt? Glaubst du, zwischen ihm ist jetzt alles gut? Er hat es der Öffentlichkeit, ich sage jetzt mal einfach, gezeigt, bewiesen, dass er es kann? Oder weil es eben zum Beispiel nicht den Titel gab, bleibt da immer noch irgendwas hängen, ob er denn wirklich der ideale Trainer ist?
Jemand wie Christian Prokop wird in den nächsten 5 Jahren nie endgültig alle Zweifel beseitigen können. Leider, weil unsere Medienwelt so funktioniert und weil auch unsere Handballwelt so funktioniert. Da gibt es sehr viel Neid. Da gibt es eine Debatte, kann so ein junger Trainer überhaupt Nationaltrainer sein? Und es gibt so viele Gründe, die Leute finden, warum er nicht der Richtige ist. Weil er ihnen auch nicht passt, weil er vielleicht auch nicht kompatibel genug ist, er hat keine Erfahrung und so weiter und so fort. Er ist eben anders. Und deswegen werden die Leute immer, wenn sie einmal was gefunden haben, dann werden sie immer irgendwas suchen. Wenn dieser Mensch nicht nahbar ist, wenn er irgendwie vielleicht keine menschlichen Züge trägt, die man selber gerne sehen möchte, er ist ungewöhnlich, er ist anders, dann finden die Leute was. Das Kuriose ist nur, dass sie teilweise Sachen anders interpretieren, die der ihrer Meinung erfolgreichere Vorgänger von ihm genauso gemacht hat. Ich nenne mal ein Beispiel. Dagur Sigurdsson, 2016 Europameister geworden mit den Bad Boys. Ultimatives Zeichen dieses Trainers war die Taktiktafel. Und wie wurde diese Taktiktafel denn bitte gefeiert? Von den Handballfans, super und endlich mal neue Einflüsse und klasse. 2 Jahre später benutzt Christian Prokop eine Taktiktafel. Und die Handballwelt sagt, also der klammert sich ja viel zu sehr an dieser Taktiktafel fest, es ist ja wohl eine Katastrophe, kann ja nicht frei sprechen. Es ist dasselbe Thema. Mhm. Aber wenn du einen anderen Zugang zu jemandem hast, wenn du ihn vielleicht auch nicht magst, wenn du in deinem Umkreis schlechte Meinungen hörst und so weiter, da verformt sich ganz schnell Vorurteile. Das ist übrigens nicht nur im Sport so, aber es ist vor allem auch im Sport so. Und dann springen viele auf diesen Zug mit auf. Und dann sucht man nach dem Negativen. Oh, was hat er jetzt gerade gesagt? Wie kann man sich denn in der Auszeit so äußern? Also die Suche nach dem Fehler hat manische Züge angenommen bei Christian Prokop. Und dafür wird er sich leider in den nächsten 3 Jahren immer wieder rechtfertigen.
Ja, also daran ändert auch die WM nichts, hast du das Gefühl?
Nein, also man hört ja jetzt auch in der Nachberichterstattung wieder von Burgfrieden und sonst irgendwelchen Blödsinn. Ich finde, er hat sich sehr, sehr viel Respekt verdient, in meiner Meinung nach bei den Leuten, die es ihm gönnen. Mhm. Ich finde, dass er einen sehr souveränen und auch in meinen Augen charismatischen Eindruck gemacht hat. Und ich bin sehr froh, dass er das auf die Art und Weise bei einer Heim-WM lösen konnte, weil das ist der maximale Druck, den du haben kannst.
Aber apropos Burgfrieden, du redest ja mit den Jungs viel oder schreibst WhatsApp oder was auch immer. Was ist dein Eindruck? Ist das ein kompletter, stehen die voll hinter ihm? Gibt es da wirklich manche, wo es eher nur ein Burgfrieden ist? Oder wie ist aus deiner Sicht oder auch aus dem, was du weißt aus den Gesprächen, das Verhältnis Mannschaft-Prokop?
Während der WM gab es keine Zweifel. Also während der WM war diese Mannschaft inklusive Trainerteam eine komplette Einheit. Und ich habe Sätze gehört, wie zum Beispiel von Steffen Veth, der sagte, er hat noch nie so einen Teamgeist erlebt wie in dieser Mannschaft.
Ja, das und kam, glaube ich, nicht nur von ihm.
Da kannst du ja nicht sagen, Mannschaft und Trainer extra. Sondern okay. Das gehört ja dann schon zusammen, dieses Gebilde. Man spricht dann immer von einem Inner Circle. Also da glaube ich, dass alle Beteiligten wissen, was sie aneinander haben und das spätestens bei der WM auch herausgefunden haben. Also ich bin weit davon entfernt, davon im Burgfrieden zu sprechen oder das so zu analysieren.
Lass uns doch mal jetzt mal den Spielern widmen. Hast du ja gesagt, das ging dir viel zu einseitig in der Analyse der unerfolgreichen Europameisterschaft. Wenn wir heute mal auf die Spieler, Einzelkritik fände ich ein bisschen schwierig, weil die Zeit haben wir auch gar nicht. Wenn wir aber vielleicht kurz, wenn du mir einfach zu jedem Positionsblock, die ich mir so gedacht habe, mal Schulen noten und dazu eine kurze Erklärung geben könntest. Welche Note kriegt unser Torhüter gespannt und warum?
Also ein Torhüter gespannt, ist schwierig darüber zu urteilen, weil Heinefetter relativ wenig Einsatzzeiten bekommen hat. Also,
okay, dann bleiben wir bei Wolf. Note?
Andi hat nicht das überragende Turnier gespielt wie 2016, als er, aber da hat er die Messlatte auch sehr hochgelegt, wenn ich mich an das Finale gegen Spanien erinnere, wo er, keine Ahnung, 80%
vier Gegentore in Halbzeit 1, glaube ich.
Das ist natürlich der Andi Wolf, den jeder gerne sehen möchte. Das war aber ein unmenschlicher Andi Wolf. Und ich finde, dass er ein solides, ordentliches Turnier gespielt hat.
Also eine 3.
Aber ja, du kannst mich jetzt festnageln auf Noten.
Merkst du doch, tue ich.
Aber es ist dann keine Torhüterleistung gewesen im herausragenden Sinne, wo du sagst, da gehst du in die Medaillenränge. Weil das brauchst du dann nämlich auch in einem Halbfinale gegen Norwegen. Eine viel, viel bessere Torhüterleistung, als die Norweger eben in dem Spiel hatten. Das hatten wir nicht. Wir hatten keine herausragende Torhüterleistung. Wir hatten eine gute Torhüterleistung. Also den beiden Torhütern, ja, so eine 2 minus.
2 minus. Okay, das ist doch ein Wort. Der Mittelblock. Ich nehme den mal stellvertretend für die Abwehr. Vor allem Winzek und Pegeler natürlich, aber dann auch im Wechsel kam ja Finn Lemke auch immer mal wieder rein. Was kriegen die?
Das sind für mich auch die positiven Überraschungen der WM. Also in puncto Leidenschaft, aber auch, und das habe ich bis dato nicht für möglich gehalten, in puncto, wie sie zusammen harmonieren, wie clever sie auch spielen. Da spielt vor allem natürlich Peke eine große Rolle, der so der heimliche Kopf dieser WM ist. Eigentlich nicht mehr heimlich, weil es weiß ja jeder. Und Winzek ist im Vergleich auch oder zusammen mit Finn Lemke eher so die emotionalen Leader. Ja. Mhm. Das ist für mich eine 1 minus gewesen. Also das einzige Spiel, wo ich wirklich gesehen habe, dass uns hier jemand auseinanderspielt, war Norwegen, das Halbfinale. Da waren wir aber meiner Meinung nach, und es lässt sich deswegen auch leicht erklären, zu emotional.
Ja.
Also alles, was uns bis dahin ausgezeichnet hat, Emotionalität gepaart mit Cleverness, mit einer guten Einstellung in der Abwehr, dort waren wir zu emotional. Peke kriegt, glaube ich, die rote Karte nach, war es schon
40
die erste,
Minuten oder zweite so, Halbzeit, 35,
wichtiger Ausfall. Aber die haben eine herausragende Abwehr gespielt. Ich glaube, dass wir schon die beste Abwehr des Turniers gewesen sind.
Das ist schon mal ein Wort.
Und deswegen 1 minus.
Links außen, Gensheimer und Musche.
Ich habe keinen Fehler bei Uwe Gensheimer gesehen. Also Uwe Gensheimer hat, glaube ich,
vom Nullwinkel dreimal im Spiel um Platz 3 gefühlt, ne, und im Halbfinale auch.
Ich glaube, ich habe ein Spiel gesehen, wo die Quote mal unter 70% war. Und wenn ich mich recht erinnere, war es das Spiel entweder Kroatien oder Spanien. Eins von den beiden war es gewesen, wo Uwe mal nicht so gut drauf war. Aber ansonsten hat Uwe Gensheimer eine überragende WM gespielt. Also die Quote eines Linksaußen, keiner kann es besser beurteilen wie ich, war herausragend. Ich fand sein Auftreten, auch wie er der Kapitänsrolle, und da waren ja auch Fragezeichen dahinter, gerecht geworden ist. Auch das, es ist noch nicht mal eine 1 minus. Uwe Gensheimer ist eine glatte 1. Und das Musche kann ich nicht bewerten. Matze spielt eine überragende Hinrunde in der DKB, HBL.
Kilometer Abstand, Torschützenkönig, also, zu dem Punkt.
Das ist eine Legendensaison, die Musche bisher spielt. Wenn er reinkam, sein Ding gemacht, auch im Spiel um Platz 3 alle 7 Meter reingehauen. Matze, da wäre es unfair, eine Bewertung abzugeben.
Linker Rückraum, Steffen Faeth und Fabian Böhm.
Das ist so symptomatisch für das Spiel der Deutschen. Jeder war mal gut. Und jeder hat sich dann wieder mal eine Auszeit genommen. Bei Steffen muss man wissen, dass er unwahrscheinlich mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. Dass er wirklich Schmerzen hatte ab der Hälfte des Turniers und in diesen Fitnesszustand nicht mehr kam, ohne Schmerzen spielen zu können. Das hat er nicht groß thematisiert, aber man weiß es. Und das hat ihm offensichtlich dann auch ein paar Prozent Kräfte in jedem Falle gekostet, dann in der entscheidenden Phase. Aber wenn ich alleine, auch was war Steffen Faeths Riesenspiel, war das nicht sogar Kroatien in der Hauptrunde, wo er unfassbar durchstartet?
Er hatte in der Vorrunde auch schon gute, aber ich war, es vermischt sich ja auch irgendwann im Kopf.
Eben, ne, weil du nicht diesen einen Superhelden irgendwie hast, außer bei Gensheimer ist klar, der war immer gut.
Ja.
Ist das so symptomatisch? Fabian Böhm, wenn er kam, der hat auch gut gespielt.
Ja.
Also Böhm hat eine taktisch cleverere Rolle gespielt als Faeth, der eigentlich eher zur Mitte zieht und dann ballert mit einem unfassbaren Wurf. Und Böhm hat mehr Variationen. Der geht auch mal parallel, der wirft dann auch mal am Mann vorbei, Sprung, Hüftwurf, durch die Beine gesetzt, hat einen entscheidenden Wurf versemmelt. Der wird uns allen in Erinnerung bleiben im Spiel gegen Frankreich, wo er den Sack zumachen kann in der Vorrunde. Aber ansonsten
ist... Beziehungsweise den Fehlpass da gespielt war es ja, glaube ich.
Auch noch, ne? Auf ja, Gensheimer ja, und den, vorher macht er frei vom 6 Meter den einzigen Wurf, den Gerard, glaube ich, im ganzen Spiel hält. Das war der von Fabian Böhm. Ja. Aber auch das war eine völlige Rechtfertigung der Nominierung, wo im Vorhinein einige gezweifelt haben, warum denn Fabian Böhm? Er hat auch eine tolle WM gespielt. Und das, was der Bundestrainer eben wollte, einen taktisch disziplinierten Spieler, der ihm Variabilität gibt, hat Böhm ihm gegeben. Und auch ohne Angst, auch in ganz entscheidenden Spielphasen, in der Hauptrunde, kommt er in der Schlussphase, nimmt sich die Dinger. Hat mir sehr gut gefallen, Fabian Böhm. Also beiden, ja, auch so eine 2-.
2-, also gerade noch gut. Das ist doch gut. Du musst ein bisschen aufs Tempo drücken, Kretsch. Das dauert hier alles zu lange.
Ja, dann darfst du keine Einzelkritik mit mir machen.
Ja, hast du recht. Rückraum Mitte noch ganz kurz. Strobel, Drucks, Sutton.
Ja, also Martin Strobel, alle Hüte, die ich habe.
Der Zweitligaspieler.
Vor diesem Mann, wie er es gemacht hat. Er hat dann sicherlich auch gefehlt, als die Verletzung kam. Muss man jetzt im Nachhinein, kann man das ja toll analysieren, dass er das Spiel der Deutschen gelenkt hat auf eine sehr beruhigende Art und Weise. Da war er auch so der Fels in der Brandung für alle jüngeren Spieler, die vorher so ein bisschen, ja, im englischen Fußball würde man wahrscheinlich sagen Kick and Rush, also so auf nach vorne, 1-1, druff. Also da war jetzt wenig Spielkultur ohne Strobel. Mit Strobel war mehr Struktur und mehr Spielkultur im deutschen Angriff. Er ist schon der einzige klassische Spielmacher, den wir haben. Sehr intelligent, hat eine tolle WM gespielt, wie ich finde.
Rückraum rechts, vielleicht nehmen wir da vor allem Fabian wieder raus, der es ja ins All-Star-Team geschafft hat.
Also abschließend vielleicht eine Zurückraummitte. Paul Drucks hat es auch gut gemacht. Ist natürlich ein ganz anderer Mittelmann, ganz anderer Typ Mittelmann.
Mehr 1-1, nicht so viele Lenker, ne?
Genau, das hat man dann auch gesehen, als Strobel raus war, dass wir uns in dieser 1-1-Situation immer mehr verstrickt haben und das klassische Spiel nicht mehr so aufgezogen haben. Vor allem mit Drucks und Sutton. Sutton mit 21 Jahren, seine erste WM-Nachnominierung, kommt rein gegen Spanien. 5 Tore macht er, glaube ich, in dem Spiel. Also in der Kölner Arena vor 20.000. Da dachten auch alle, okay, Bundestrainer, wieder alles richtig gemacht, schön. War dann sicherlich auch gegen Norwegen überfordert. Aber trotzdem, das ist natürlich seines Alters entsprechend völlig normal. Fabi Wiede, ja, ist wahrscheinlich so der genialste Spieler, den wir in der deutschen Mannschaft haben, der im Entscheidungsverhalten der Schlauste ist, der aus Belastungssituation im Sprung Entscheidungen treffen kann, die sonst vielleicht keiner sonst so treffen kann wie er. Also das ist einer der wenigen, die peripheres Sehen in Perfektion beherrschen. Also er sieht das komplette Spielfeld und kann auch im letzten Moment nochmal eine Entscheidung ändern, wo viele Spieler, die etwas hölzern sind, sich eine Aktion vornehmen, wissen, wir machen jetzt 1-1 zur Hand, da müsste der Kreisläufer freistehen, da tippe ich dann den Ball rein. Wenn der Abwehrspieler was anderes macht, ist der Spieler dann schon überfordert. Mhm. Wiede nicht, Wiede kann reagieren und man sieht, dass er in der Entscheidungsfindung eben die Entscheidung häufig noch verändern kann. Und das ist natürlich eine große Qualität. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen mehr Druck noch aufbaut, habe auch mit ihm mal darüber gesprochen, was der Unterschied Nationalmannschaft Berlin ist, weil in Berlin macht er das perfekt. Mhm. Und da sprach er dann schon auch davon, dass er in Berlin noch mal ein paar mehr Freiheiten hat und auch anders agieren kann aufgrund der Verantwortung, die ihm da übertragen wird. Aber gerade, und das ist vielleicht mein einziger Kritikpunkt, zweite, dritte Welle, die wir nicht perfekt und nicht ideal gespielt haben, da hätte Wiede schon noch mehr Druck machen können und hätte seine Stärken noch mehr ausspielen können. Ansonsten nicht ohne Grund ins All-Star-Team der WM auch gewählt.
Gefühlt nur gegen Spanien, wo es um nichts mehr ging. Da lief der Gegenstoß so absolut richtig gut.
Also da haben wir es wirklich gut gemacht.
Grötzky, der einzige Rechtsaußen, war gefühlt nicht so ganz sein Turnier.
Ja, also wollen wir mal fair bleiben, Häfner, Weinhold mit einer Verletzung während des Turniers, deswegen konnte er sicherlich dann nicht dieses überragende Turnier spielen, was man von ihm in einer erfahrenen Position erwartet hätte. Das ist einfach auch der Verletzung dann zuzuschreiben, die er erlitten hat. Und Häfner hat dann auch funktioniert, als er reinkam. Für Franz Semper glaube ich, dass diese WM dann noch ein bisschen zu früh kam. Die Vorbereitungsspiele liefen auch nicht so überragend für Franz. Also Selbstvertrauen konnte er nicht unbedingt tanken. Und deswegen war das dann auch folgerichtig, Häfner nochmal nachzunominieren, erst recht nach dem Ausfall von Weinhold. Ja, Grötzki rechts außen, ist schwierig.
Du willst immer nochmal zurück zur, finde ich gut, du machst wirklich Einzelkritik. Bitte, Grötzki.
Grötzki ist schwierig, weil man hat ihn natürlich in eine ungeheure Drucksituation gebracht, indem man gesagt hat, okay, wir setzen halt nur auf Grötzki und nominieren keinen zweiten rechts außen. Was aus taktischer Sicht, um die anderen Positionen ideal einzusetzen, noch Sinn macht, bringt ihn aber dann, weil er dann auf dem Präsentierteller der Medien eben war, das war ja das, woran sich die meisten gestoßen haben, warum Tobi Reichmann nicht, und das konsumieren die Spieler ja auch, das bringt ihn dann in eine extreme Drucksituation, wo er weiß, er muss jetzt abliefern, weil es gibt keine Alternative, wenn er mal jetzt nicht so gut drauf ist, kann eben Tobi Reichmann nicht kommen, weil er ist nicht da.
Das klingt sehr logisch.
Und den Druck hat er sich selber dann gemacht. Also da hat er sich selber
War eine Kopfsache rein,
zu viel Druck gemacht. Und man sieht, wenn man die Würfe von Patrick Grötzki analysiert, wie er reinspringt, ab welcher Höhe er manchmal schon abschließt, das ist nicht Patrick Grötzki aus der Bundesliga teilweise gewesen. Also man sieht den Druck.
Der einmal antäuscht, wartet, was der Torwart macht und kurz vorm Aufkommen quasi erst wirft.
Ja, also wir müssen nicht darüber reden, dass Patrick Grötzki der vielleicht beste Rechtsaußen der Nation ist. Das ist außerhalb jeglicher Diskussion. Aber da hat er sich oft zu sehr einen Kopf gemacht. Mhm. Und du merkst es dann schon, heute muss ich unbedingt, heute will ich unbedingt. Mhm. Und mein erster Wurf kommt direkt so. Mhm. Und das ist nicht Patrick Grötzki, der Rhein-Neckar-Löwen. Also da ist er ein völlig ganz überragender Außen. Ich finde, dass er sich zum Ende des Turniers dann nochmal gefangen hat. Und so scheiße hat er nun auch nicht gespielt. Er hat ein paar Dinger liegen lassen, was aber in der Tat eine reine Kopfsache ist.
Lass uns das Ding mal rüberziehen jetzt, was die ganze WM, du hast vorhin schon mal angerissen, wir zehren jetzt sehr von diesem WM-Hype, was bringt das unserer Liga? Kann die Liga davon wirklich sehr profitieren? Ich lese und höre immer, es wäre alles besser aufgestellt als 2007, als man den Hype nicht so wirklich transportieren konnte. Ist auch dein Eindruck, den kann man jetzt besser mitnehmen in die HBL rein?
Also es gibt ganz entscheidende Faktoren, die darauf hindeuten. Also man hat in der Vorbereitung keine Fehler gemacht. Man hat ein professionelles Team zusammen beim DHB, die dieses Turnier grandios vorbereitet und organisiert haben. Also da wurde nichts dem Zufall überlassen. Da wurde Marketing betrieben, da wurden Spots geschnitten. Da wurde im Umfeld der Halle auch mit der Verti Music Hall in Berlin ein Fanfest organisiert. Also man hat wahnsinnig viel im Umfeld des Turniers gemacht und in meinen Augen auch ein sehr gutes Marketing gemacht. Mhm. Man hat mittlerweile Sponsoren beim DHB, die halt nicht mehr zweite Liga sind, wie es vor ein paar Jahren noch war, wo kein großer Sponsor auf ein Handballtrikot wollte. Mhm. Jetzt sind dort Firmen vertreten, wo man sagt, da spielen wir schon in der ersten Liga mit. Mhm. Wir haben Gewinn gemacht mit dieser WM. Über 900.000 Leute sind in die Hallen, sicherlich mit Dänemark
Rekord,
zusammen,
geströmt.
Aber die große Frage ist natürlich dann immer mit Abpfiff des Finals und jetzt die große Lehre. Oder können wir diesen Hype rüber retten oder transformieren auf die Liga? Und wenn ja, wie? Also was mich immer beeindruckt und was mich auch diesmal wieder beeindruckt hat, ist, dass ganz viele Leute aus meinem Umfeld, Eltern von 5-6-jährigen Kindern irgendwie auch geschrieben oder angerufen haben und gesagt haben, also mein Sohn, der möchte jetzt gerne Handball spielen, mit dem gehe ich morgen mal zum Training. Mhm. Also ich sehe schon, dass auch viele Kids das geschaut haben und durchaus so sein möchten wie Patrick Winzek, Uwe Gensheimer ist natürlich der Superheld. Das ist ein toller Effekt und den nehme ich auch in meinem nächsten Umfeld wahr und ich glaube auch, dass diese Vorbildfunktion, die die Jungs übernommen haben, sich auf Kinder abfärbt und dass die gerne diesen Sport jetzt ausüben möchten. Das darf man nicht dramatisieren, da wird man auch jetzt nicht 1 Million Leute haben, die morgen Fußball, 1 Million Kids haben, die morgen Handball spielen möchten, sondern alles im Rahmen. Und was die Liga angeht...
Das dauert natürlich ein bisschen, bis das in der Liga ankommt, ne?
Das wird eine Weile dauern. was die Liga angeht, glaube ich, dass Zauberworte natürlich sind, jugendlicher werden, hipper zu werden. Und ich meine, dazu dient ja auch zum Beispiel dein Format jetzt hier, der Podcast, dass man eben Zielgruppen erschließt, die bisher jetzt keine große Berührung mit Handball hatten. Ja. Man muss sich eben Konzepte anschauen, die woanders in vermeintlich hipperen Sportarten oder nicht nur im Sport funktionieren. RAN NFL hat gerade den Fernsehpreis gewonnen. Das ist die höchste Adelung für dieses Format, was am Anfang belächelt wurde. Aber das ist genau die Interaktion.
Moment, wer hat das belächelt? Skandalös, das zu behaupten.
Am Anfang wart ihr doch Leute, die idealistisch unterwegs waren. Du, Buschi, Icke, der Coach und die durch Persönlichkeit und Leidenschaft überzeugt haben, etwas zu pushen. Und das sind genau die Zauberworte, die es bedarf. Man muss, wenn man es macht, für unsere Sportart Leidenschaft haben. Und das ist mir in nicht allen Bereichen gerade, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
Das ist mir, ich sehe schon.
Das ist mir nicht allen Bereichen der Verantwortungsträger unserer Sportart bewusst. Also ich glaube, dass sowohl die Öffentlich-Rechtlichen als auch unser Sender Sky viel mehr machen können, noch was unsere Sportart betrifft. Mhm. Aber dazu gehört eine Überzeugung, die zum Beispiel Sat.1 auch damals hatte, ich möchte die jetzt ja nicht glorifizieren, an ein Produkt zu glauben und zu sagen, da holen wir jetzt das Maximale raus. Und wenn wir jetzt wieder den Vergleich ziehen, RAN NFL hat eine Community aufgebaut. Und die Fans dieser Community, das ist das große Geheimnis dieser Sendung, die fühlen sich in einem exklusiven Raum miteinander verbunden. Dass dieser exklusive Raum aber mittlerweile 1 Million Menschen sind, das haben die noch gar nicht kapiert. Die denken, wir gehören da zu einem elitären Kreis dazu und da sind wir super und da kennen wir uns aus und kommunizieren alle miteinander. Und dieses Gefühl musst du im Handball im Idealfall natürlich auch herstellen. Dass es cool ist, dazuzugehören, dass du auch mit eingebunden wirst, dass du ein Teil des Großen und Ganzen bist und so weiter und so fort. Und gerade bei einer jungen Zielgruppe ist es wichtig, das zu erzeugen. Ja. Und dort Formate zu finden, wie du es medial transportierst. Und ich sage mal, die Basis ist natürlich 300 Bundesligaspiele zu zeigen. Mhm. Also das ist ja unfassbar, dass es überhaupt möglich ist. Das ist schon mal geil,
dass das passiert bei Sky jetzt.
Ja. Ja. Wer hätte das, also vor 15 Jahren war das der Idealzustand, da hat keiner von zu träumen gewagt. Ja.
Mir war das klar. Als du damals auf Sport1 losgelegt hast als Experte, war mir klar, dass das irgendwann, das musste so kommen.
Na, es ist ja ein klasse Sport, ja, und jetzt kann jeder Fan jedes Auswärtsspiel und jedes Heimspiel seiner Mannschaft irgendwie sehen. Du kannst dazu noch eine Konferenz sehen, dass das natürlich nicht ganz umsonst ist, wie es der normale deutsche Sportfan immer erwartet, ist doch aber auch klar. Also das ist ja klar, dass so ein
Paket... Du teilst schon wieder in alle Richtungen aus hier, das gefällt mir extrem gut.
Ja, aber da geht man ja auch mit einem Glaube ran, man hat jetzt das ganz große Paket, und möchtest dann am liebsten noch umsonst. Das ist ja Quatsch. Das kriegst du ja nicht. Also ich bin froh, Sky zu haben und mir alle Handballspiele der Bundesliga rund um die Uhr angucken zu können. Also das ist ja ein Zustand, den es noch nie gegeben hat. Wie geil ist denn das für einen Handballfan? Und am Ende des Tages zahlen wir im Monat so viel wie einen Kinobesuch. Also wenn das zu viel ist, ich weiß, dass es Menschen gibt, die ökonomisch nicht gut aufgestellt sind und die jeden Euro zweimal umdrehen. Diese E-Mails bekomme ich halt auch häufig, ja, und klar gibt es da Unterschiede auch innerhalb der Gesellschaft, wo sich jemand dann vielleicht es dann doch nicht leisten kann. Das erkenne ich auch schon an und finde das dann natürlich auch schade in dem Bereich, aber für den Handballfan, der sich darüber aufregt, 20 Euro im Monat zu zahlen oder was auch immer das Paket kostet, du kannst ja mittlerweile auch jedes Spiel einzeln kaufen und so weiter, kannst dir raussuchen, was du möchtest, ist das ein Riesengeschenk.
Zum Glück ist es in dem Land ja so, dass die allermeisten es sich leisten könnten, wenn sie wollten. Ich glaube, so kann man es sagen, auch wenn es die anderen natürlich auch gibt. Jetzt sind wir schon ein bisschen abgedriftet. Jetzt waren wir sehr medienlastig. Was würdest du denn sagen? Also woran halten wir uns jetzt fest? Du sagst so, jugendlicher werden, cooler werden, Community aufbauen. Wie stellt man das konkret an von Liga- und Vereinsseite, dass man sagt, wir... Ja, bei der WM haben wir gezeigt, das ist was, was die Leute fesselt, was die Leute cool finden. Wie tragen wir das jetzt konkret in die Liga rein?
Ich glaube, da gibt es ganz viele Tools, über die du dir gesamt Gedanken machen musst. Also ich habe es vor Wochen schon mal angedeutet. Ich glaube, das ist durchaus ein wichtiges Projekt, was wir angehen müssen und wo wir auch diese, wo die EHF vielleicht diese 500 Millionen, die sie in den nächsten Jahren durch den Deal mit Infront und Perform einspielt, reinvestieren muss in ein richtig geiles EA Sports Game, Handball. Mhm. Ich glaube, dass also das
FIFA des Handballs.
Genau, ich glaube, dass das die Eintrittskarte zu den Kids ist, Handball cooler zu machen, Handball cool zu finden, Superstars zu entwickeln. Ich meine, mein Sohn kennt alle Fußballspieler, weil er FIFA spielt. Mhm. Der guckt nicht ein Fußballspiel live im Fernsehen. Aber der weiß, wer Messi ist, der weiß, wer Ronaldo ist, weil er in der Wertung den immer kauft, weil der die meisten Tore macht, logischerweise. Also diese Wertung entsteht über die Kategorisierung des Wertes bei FIFA. Also ob jemand ein Superstar ist oder ob jemand eine Pfeife ist.
Und sieh nur mal, was die für eine Macht haben.
Absolut. Deswegen, also bei der NBA.
Da verlange ich aber auch von dir, dass du mich in dieses Komitee reinbringst, dass ich da dann Stärkepunkte vergeben kann, wenn es so ein Spiel irgendwann mal gibt.
Also bei der NBA gibt es Diskussionen darüber, ob.
bei FIFA auch, ob der gerecht bewertet ist oder ob viel mehr. Das ist irre, ja.
Genau. Und das wäre natürlich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, um A, Identifikation zu schaffen, B, Spaß in die Kinderzimmer zu bringen und denen auch zu zeigen, wie cool Handball ist. Mhm. Ganz ehrlich, so wie das aktuelle Handballspiel konzipiert ist, kommt die Coolness jetzt nicht ganz so an beim Jugendlichen zu Hause. Ja. Da müsste man Geld investieren, meiner Meinung nach. Und dann glaube ich, dass man natürlich, wie die Verantwortlichen das auch gesagt haben, mehr in die Schulen gehen muss. Da jammern wir aber auch auf einem relativ hohen Niveau, weil man muss ehrlich sagen, das wird auch schon gemacht. Also wir haben Projekte, die in die Schulen gehen, Handballstars Go School oder jetzt das AOK Star Training, was auch immer. Es gibt viele Bundesliga-Vereine, die das gut machen. Also wir machen zum Beispiel in Leipzig das mit der Allianz zusammen, dass wir in die Schulen in Sachsen gehen und dort auf Handball aufmerksam machen. Es ist ja nicht so, dass alles brach liegt. Also auch die Ehrenamtlichen und die kleinen Vereine machen da super Jobs. Und denen schlägt man natürlich ins Gesicht, wenn man sagt, da müssen wir jetzt mal langsam anfangen. Weil das machen die seit 20 Jahren.
Aber finde ich interessant, da wollten wir eigentlich erst nachher machen. User-Fragen gibt es natürlich auch noch oder unsere Hörer-Fragen. Auf Instagram hat Max Latzko genau zu dem Thema geschrieben, was fehlt denn anderen Bundesliga-Teams, um an die Jugendarbeit in Berlin, Magdeburg, Leipzig, das ist natürlich genau deine Hut, ranzukommen. Kann man das so sagen, dass die drei da vorreiten und was fehlt den anderen?
Leidenschaft und Commitment, weil so Jugendarbeit in der Größenordnung kostet Geld. Wir reden da von Minimum einer 250.000, die man aus einem Budget rausstreicht, um sie in die Jugendarbeit zu stecken. Mhm. Auch da ist wieder das Zauberwort ähnlich wie in der medialen Arbeit, das, was wir machen, Leidenschaft. Mhm. Du brauchst gute Jugendtrainer, die sagen, also das ist genau unser Ding. Da möchten wir Talente erzeugen. Mein Sohn spielt in der D-Jugend beim SC Magdeburg. Die beiden Trainer, die dieses Training machen, das sind für mich Helden. Die sind großartig. Zwei etwas ältere Menschen, soll jetzt nicht despektierlich klingen, werde jetzt die Namen nicht
Ältere
nennen,
können keine Helden sein.
Um sie nicht in die Pfanne zu hauen. Aber sie sind unwahrscheinlich gut im Umgang mit den Jungs. Also das sind absolute Pädagogen, die toll mit den Jungs umgehen. Das sind natürlich Menschen an der Basis, die Arbeit leisten, die mit den Kids trainieren, die am Wochenende mit denen rumfahren, durch die Gegend fahren und so weiter. Also denen gehört eigentlich der meiste Dank. Und die gibt's ja schon. Also wir reden jetzt darüber, dass wir das alles neu erfinden müssen. Das sind Leute, die machen das seit Jahren und Jahrzehnten Tag und Nacht und leben dafür. Ich merke auch jetzt, wie immer mehr Leute kommen und sagen, Kretsche, wir wollen es jetzt intensivieren. Könnt ihr uns dabei helfen? Oder wir wollen jetzt in unserem Dorf auch eine Jugendmannschaft gründen. Finden Handball geil. Wie geht das? Also wir haben durch die WM jetzt wieder einen Anstoß, mehr Leute zu akquirieren, dürfen aber natürlich jetzt nicht die verprellen, die das seit Jahren machen und denen auf die Mütze hauen und sagen, wir müssen endlich mal. Mhm. Weil wir kommen ja aus einer Basis aus 750.000 Mitgliedern. Das ist der größte Handballverband der Welt.
Der Welt, genau. Ja.
Also wir müssen jetzt nicht sagen, wir sind jetzt hier eine Pfeifentruppe und fangen jetzt von vorne an, so wie irgendeine Kirmessportart, die gerade erst sich entdeckt hat. Mhm. Ja. Aber wir müssen es optimieren, wir müssen in den Bereich der Jugendtrainerausbildung sicherlich investieren, um dort eine höhere Qualität zu bekommen. Wir müssen in die Schulen wieder gehen, verstärkt gehen, um die Kids zum Handball zu bringen und zu sagen, Mensch, wir haben hier ein Angebot, das ist ganz cool. Jetzt sind die Jungs noch im Kopf von der WM. Mhm. Jetzt kann man da in die Schule gehen und kann sagen, möchtet ihr so werden wie Patrick Winzek? Und dann werden sich wahrscheinlich drei melden, die vor einem halben Jahr noch gesagt haben, wie wer?
Also ich wäre auch gern 2 Meter groß und hätte so einen Körper. Ich weiß nicht, ob man das so einfach trainieren kann.
Na gut, dann wirst du halt wie Robert Weber oder wie Patrick Grölski.
Ja? Ja.
Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ja, im Handball guter zu werden. Das halte ich für enorm wichtig. den Schulterschluss auch mit den Landesverbänden nach wie vor in dieser Solidarität zu vollführen und dort intensiv zu arbeiten. Aber wir werden das Rad nicht neu erfinden und müssen wir glücklicherweise auch nicht. Aber wir müssen darauf aufbauen und wir, die in den Medien sind, müssen es weiterhin vielleicht auch mit neuen Konzepten, neuen Projekten. Du hast ja damit angefangen jetzt hier nochmal.
Danke, du machst hier Werbung in unserem Podcast. Sehr gut, die wir uns selber.
Sollte lieber außerhalb machen
wahrscheinlich. Ja, wäre eigentlich gut.
Das wäre sinnvoller.
Deine Kanäle nutzt du wieder nur für dein Zeug, das ist mir schon klar.
Das werde ich jetzt natürlich promoten. nein, aber da ist das Zauberwort auch wieder Leidenschaft. Und immer wieder mit den Leuten reden, die es am Ende auch zu entscheiden haben und zu sagen, hey, wir sind hier noch nicht am Optimum. Wir können hier noch viel mehr machen. Und dann ist hoffentlich unsere Leidenschaft irgendwann so ansteckend, dass man gar nicht mehr drum rumkommt.
Aber das ist auch schon mal gut. Also Leidenschaft, Jugendarbeit und wir brauchen das FIFA des Handballs. Das sind auch schon mal konkrete Sachen. Finde ich gut. Wenn man nochmal auf unsere diese Begeisterung, du hast gesagt, man spielt mit einem Spieler auf der Konsole und findet den dann irgendwie geil. Das Schöne ist ja irgendwie, wenn man mal so versuchen, die WM nochmal in die Liga reinzutragen, es standen 8 Flensburger Spieler im WM-Finale. Das ist ja eigentlich unfassbar. Ich glaube, aus der Bundesliga waren es 10 auf jeder Seite von den 16. Also quasi die Bundesliga hat das Finale halb unter sich ausgespielt. 8 Flensburger, die haben in der Hinrunde kein einziges Spiel verloren. Können wir damit eigentlich die Meisterschaft schon abhaken bei dieser brutalen Stärke, die Flensburg zeigt?
Also erstmal will ich dir darauf antworten, da soll mir nochmal jemand sagen, dass die Superstars nicht in der Bundesliga spielen.
Nee, absolut tun sie das. Wenn so viele...
in diesem Finale gespielt haben, die alle aus der Bundesliga kommen.
Die Hälfte des All-Star-Teams ist auch aus der Bundesliga.
Dann ist das natürlich noch die stärkste Liga der Welt. Ich mache den Deckel noch nicht drauf, was die Bundesliga angeht. Ich traue den Kielern nicht. Ich glaube, dass, und es sind ja offensichtlich bis auf den leicht angeschlagenen Steffen Weinhold alle verletzungsfrei zurückgekommen. Dass die Kieler.
Kekeler, glaube ich, auch leicht angeschlagen. Deswegen ist er beim All-Star-Game nicht dabei. Wir sitzen übrigens, jetzt muss ich es einmal loswerden. Wir sitzen übrigens hier gerade in der Porsche Arena, falls man so die Nebengeräusche hört. Und Kretsche wird natürlich nachher das Ding auf Sky kommentieren. Jetzt, wo du Kiel schon angesprochen hast, vielleicht gefällt dir ja meine zweite These besser. Winzek, Pekeler und Weinhold mit in der Abwehr und dazu hinten dran noch Wolf. Wir haben jetzt bei der WM gesehen, was das für ein Bollwerk ist. Dann ist ja eigentlich klar, dass Kiel Weltmeister, sage ich schon, deutscher Meister wird.
Also der konstanteste Torwart der Weltmeisterschaft war Landin. Mhm. Und den haben sie ja nun auch noch.
Auch in Kiel. Spricht ja noch mehr dafür, dass Kiel Meister wird.
Also es spricht relativ wenig gegen eine Mannschaft, die nach der Hinrunde 0 Punkte hat. 0 Gegenpunkte, also 0 Minuspunkte. Und das haben die Flensburger, wenn auch in manchen Spielen mit etwas Glück, schon auf eine grandiose Art und Weise untermauert, dass sie nach ihrer Meisterschaft nochmal Ambitionen haben, tatsächlich Meister werden zu wollen. Ich glaube, dass die Löwen raus sind aus diesem Kampf und alle anderen Mannschaften auch. Es wird sich meiner Meinung nach nur noch entscheiden zwischen Kiel und Flensburg. Flensburg muss noch nach Kiel.
Muss auch noch nach Mannheim, nach Magdeburg. Die haben jetzt die ganzen schweren Auswärtsspiele noch.
Ja. Flensburger. Und man muss auch erstmal sehen, ich habe gestern mit meinem Sohn lange drüber gesprochen. Komischerweise, normalerweise interessiert er sich gar nicht in der Theorie für Handball, der spielt es einfach nur. Jetzt kommst du von der WM und das betrifft vor allem die Flensburger und du hast diesen Mega-Hype. Du bist Weltmeister geworden, also die Dänen, ja. Und hast auf der ganz großen Bühne des Handballs gespielt. Bist vor deinen eigenen Zuschauern Weltmeister geworden. Und eine Woche später, und soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, musst du nach Wetzlar. Und das ist eine ganz schwierige Situation, emotional. Jetzt haben die ja nochmal eine teambildende Maßnahme gemacht, wie ich gestern gesehen habe. Die waren in irgendeinem Überlebensbecken mit so einem Schlauchboot und haben sich nochmal eingeschworen.
Dschungelcamp, oder was?
Keine Ahnung, die waren irgendwo in so einem, haben nochmal so eine teambildende Maßnahme gemacht. Das ist emotional wahnsinnig schwer. Also aus diesem Hoch zu kommen und dann in Anführungsstrichen in die Niederung der Bundesliga zu gehen. Davon rede ich jetzt nicht, von den Auswärtsspielen in Kiel oder in Mannheim, sondern du musst ja auch, du darfst ja keine Federn lassen bei vermeintlich kleineren Mannschaften. Und dich da jetzt neu zu sammeln, dich neu zu fokussieren, nach dem größten Triumph deines Lebens vielleicht, das ist eine unwahrscheinliche Herausforderung, der Mike Machulla jetzt gegenübersteht, die wieder einzufangen und zu sagen, Freunde, aber nächste Woche in Bietigheim, da müssen wir punkten.
Ja. Ja. Das meine ich auch nicht deswegen, aber ich muss automatisch ein bisschen lachen. Du hast völlig recht. Dieser Gegensatz ist so krass.
Das ist die Gefahr. Und das ist die Gefahr für Flensburg. Ansonsten ist diese Mannschaft stark und hat auch schwere Hürden in der Hinrunde gemeistert. Sie sind der Favorit mit 0 Minuspunkten, klar. Aber, wie gesagt, ich traue den Kielern nicht. Also die werden zurückschlagen, das Imperium schlägt zurück. Und Gislason möchte sich natürlich noch mit einem Titel verabschieden. Da ist er verbissen und wird keine Luft ranlassen. Da wird er zum Ende seiner Trainerlaufbahn in Kiel Spieler persönlich in die Pflicht nehmen und persönlich beleidigen, sollte ihm dieser Erfolg verwehrt bleiben.
Also er geht den Stefan Kretschmer Weg.
Ja, er geht den Weg, den er früher mit Stefan Kretschmer auch schon gegangen ist, sagen wir es mal so. Sehr schön. Es ist nichts Ungewöhnliches.
Kretsch, um das noch abzuschließen, du hast es angesprochen, die hatten jetzt, ich weiß nicht, gefühlt 3 Tage frei nach der WM, also die bis zum Schluss gespielt haben, natürlich während der Vorrunde raus ist, hat er natürlich länger, aber sie hatten gefühlt gar nicht frei, wenn wir mal ehrlich sind. Es ist mitten in der Saison, spielst du dieses absolute Highlight. Ist ja in vielen Sportarten anders. Fußball natürlich ist es der Saisonabschluss, auch im Tennis gibt es so eine inoffizielle Weltmeisterschaft. Wie stehst du zu diesem Modus, dass das Jahreshighlight dir in die Mitte deiner Saison reingepackt wird?
Ich finde es super, weil das uns die maximale Aufmerksamkeit garantiert. Mhm. Im Sommer müssten wir vielleicht wirklich mit einer Fußball-WM irgendwann konkurrieren oder mit anderen Wettkämpfen, Leichtathletik-Weltmeisterschaften, was weiß ich, was im Sommer alles stattfindet. Im Januar ist Handballzeit. Da hat der Fußballpause, da kommen die Leute auch nicht auf die dämliche Idee, grillen zu wollen.
Wart mal ab.
Sondern da guckt man Handball. Mhm. Und deswegen wäre es absolut fatal in meinen Augen, die WM oder die EM in den Sommer zu legen. Das war für uns Spieler früher cool. Das wäre für uns Journalisten, glaube ich, auch klasse, wenn wir im Sommer große Turniere hätten und schön warm ist und Bierchen im Biergarten nach getaner Arbeit. Aber für den Handball wäre es schädlich. Deswegen, da sind wir genau richtig. Mhm. Die Frage ist, ob wir dieses Pensum in so kurzer Zeit weiterhin absolvieren sollten oder ob wir da mehr an die Spieler denken. Dann die folgende Frage, wie können wir das überhaupt so dehnen, dass dann nicht wieder die Bundesliga darunter leidet oder die Champions League, was ja auch schon ein Wahnsinnspensum ist. Also das ist die größte Frage unserer Zeit, die Frage der Belastung natürlich auch. Mhm.
Aber muss schon so bleiben, dass wir im Jahreswechsel EM, WM spielen und nicht 4 Jahre zum Beispiel zwischen einer WM verstreichen lassen.
Ja, hätte ich früher auch für sinnvoll gefunden, da das aber unser nachgereichtes Weihnachten eben ist und wir dann zu dieser Zeit auf dem ganz großen Präsentierteller sind, ist es natürlich frevelhaft zu sagen, wir lassen das mal ein Jahr aus. Mhm. Natürlich würde eine Wertigkeit vielleicht gesteigert werden von der WM, wie viele ja auch gerne argumentieren. Aber der Handball braucht den jährlichen Fokus auf dieses eine Turnier im Januar. Mhm. Ohne das hätte er ein Problem. Jetzt ist es natürlich immer so, dass in einem Jahr wie dem nächsten eine EM und Olympische Spiele im selben Jahr sind. Das ist natürlich brutal. Wie man es aber aufschlüsselt, dass man, sagen wir mal, im olympischen Jahr kein weiteres Turnier hat, da habe ich noch keine Lösung gefunden.
Andererseits 2016 mit EM Gold und Olympia Bronze, das lief für Deutschland gar nicht so schlecht das letzte Mal, diese Doppelbelastung.
Du, 2004 war EM Gold und Olympia Silber. Das war auch keine schlechte Konstellation. Also offensichtlich im olympischen Jahr fühlen wir uns ganz wohl.
EM Gold, du hast ja gute, ach nein, auch da keine guten Erinnerungen. Es tut mir leid, ich muss noch meinen alten.
Du wusstest es vorher. Du hast es tatsächlich nochmal extra. Und du verpackst es dann auch immer so, als wenn, ach, um Gottes Willen, nee, du, wusste ich ja eigentlich gar nicht. Tut mir leid.
Ich weiß ja zum Glück, dass ich es mit dir machen kann.
Sie können es nicht sehen zu Hause am Gerät, an Ihren Kopfhörern, im Autoradio, wo auch immer Sie gerade sind. Florian Schmidt-Sommerfeld hat mir dazu noch ein Paket Taschentücher rübergereicht.
Nein, aber er macht sich gerade eine Mandarine hier auf, der Kretsch, finde ich gut. Gesunde Ernährung, auch im Nachprofileben, das scheint noch ein großes Thema zu sein. Ja, Kretsch, steht eigentlich noch auf meiner Agenda, dass wir ein bisschen persönlich reden. reden.
Das lassen wir mal weg, wa?
Du musst noch mal kommen. Es ist leider unausweichlich, wirklich. Ich werde dich spätestens in einem Monat wieder einladen, weil das hatte ich ja eigentlich versprochen. Wir reden natürlich über die, aber gut, man muss auch zu meiner Entschuldigung sagen, wir mussten ja jetzt eine WM abarbeiten und das in die Liga transportieren. Deswegen das persönliche Gespräch. Du musst noch mal kommen und dann machen wir 45 Minuten nur Kritsche privat.
Da ich klar, ja von oder? Dir vorher gebrieft wurde und wusste, dass es persönlich am Ende kommt, habe ich meine Ausschweifung etwas in die Länge gezogen.
Wahnsinn, damit das ist so frech. Gut, damit bist du fest verpflichtet, nochmal zu kommen. Was wir aber noch machen, ist unsere Rubrik Hand aufs Harz. Und da kriegst du jetzt das Fragengewitter. Aha. 7 schnelle Fragen. Bitte mit schnellen Antworten und einem kurzen Warum das eine oder das andere immer gerne hinterher.
Das ist dann aber ein Widerspruch. Eine schnelle Antwort und dann noch ein Warum, dann wird es doch wieder nicht schnell. Dann
ja, dann muss, doch wieder aus. Sagen wir so, das Warum muss eine Einsatzantwort sein. Das kriegst du hin, oder?
Schachtelsätze?
Nein. Ganz okay, klar hier direkt mit Punkt.
Ja.
Dreher oder Heber?
Dreher ist der wesentlich spektakulärere Wurf.
Prokop oder Brandt?
Zurzeit Christian Prokop, wir leben nicht in der Vergangenheit.
Auf dem Zenit, wer war besser oder ist besser? Gensheimer oder Kretschmer?
Handballerisch Uwe Gensheimer.
Und wo Stefan Kretschmer? Da muss ich jetzt auch noch einmal nachfragen.
Ich glaube, es gibt verschiedene Facetten im Leben, wonach Sportler bewertet werden. Also da gibt es auch zum Beispiel die Persönlichkeitsdebatte.
Öffentlichkeitswirksamkeit.
Okay. Wer besser aussieht, wobei da muss man wahrscheinlich auch wieder Gensheimer das Ding zuschieben.
Also ich finde, inzwischen bist du ja wirklich quasi ein Model, aber früher mit den langen Haaren bis
hat hier. Hat dir nicht gefallen?
Konnte ich nicht ganz.
Ich fand's schon ein bisschen geil.
Hatte ich übrigens auch mal. Aber bei mir sah es richtig scheiße aus. Da könntest du jetzt wieder nicht mithalten.
Jetzt rückblickend muss ich sagen, es sah früher ziemlich scheiße aus. Aber damals fand ich es offensichtlich gut.
Du hast also immer dein Ding gemacht.
Handballerisch hat Gensheimer die Latte nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben.
7 Meter oder Tempo-Gegenstoß?
Tempo-Gegenstoß, meine Disziplin. Dafür habe ich zu viel entscheidende 7 Meter verworfen. Mir hat der Gegenstoß besser gefallen.
Lieber Heim-WM oder daheim auf dem Sofa?
Von mir aus, und das ist ja auch die Meinung des Präsidenten der Internationalen Handballföderation, könnte jedes Jahr die Heim-WM bei uns stattfinden.
Es war sensationell geil. Lanz oder Kretschmer, der Handball-Talk?
Kretschmer, der Handball-Talk. Also das ist sowieso das kommende Format im Handball. Ich glaube, dass wir dort ein unfassbares Konzept, jetzt muss ich leider noch ein bisschen ausschweifen, geschaffen haben. Und es ist vor allen Dingen die Einbindung der Fans direkt. Und das kann man bei Lanz ja nicht.
Das stimmt, da sitzt nur ein Publikum und klatscht mal. Deutsche Meisterschaft oder Champions League? Das ist deine 7. und letzte Frage.
Ich muss ehrlich sagen, ich...
Du hast beides gewonnen.
Mein größter Triumph, der am meisten wert war, war die Deutsche Meisterschaft. Mhm. Also das ist ein Wettbewerb über ein ganzes Jahr, über eine ganze Saison hingesehen. Und den zu gewinnen, ist die größte Herausforderung in meinen Augen im Welthandball. Champions League kannst du dann halt nochmal im Final Four Pech haben, da ist jemand verletzt oder keine Ahnung. In der Liga musst du ein ganzes Jahr über performen und du spielst gegen die besten Spieler und Mannschaften der Welt, in meinen Augen. Deswegen, die Meisterschaft war klasse. Champions League war auch geil, weil wir waren der erste Deutsche, Grüße nach Kiel, die erste deutsche Mannschaft, die die Champions League gewonnen hat.
2002 war es, ne? Wenn ich
genau.
Richtig bin,
ja. Und das, wir haben es natürlich beides ausgiebig gefeiert.
Die Kieler haben es aber 3-mal geschafft, muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen. Das war auch nicht so schlecht.
Die Kieler müssen zu ihrer Ehrenrettung gar nichts
sagen.
Stimmt,
muss man zur Ehrenrettung des Imperiums also, was sagen. Eigentlich sehr schlauer Gedanke von mir.
Der beste Handballverein aller Zeiten muss nichts zu irgendwelchen Ehrenrettungen sagen.
So, Kretsch, jetzt sind wir schon fast am Ende. Aber ich habe es angesprochen, die Hörer, User, was auch immer, fragen. Aha. Da musst du jetzt noch durch ein paar durch. Auch da bitte ich dich um relativ knappe Antworten, so dass es denn möglich ist. Hier, bei der Frage von Jupp 4058 auf Instagram, da geht es, glaube ich, schon mal. Wer ist momentan der stärkste Spieler der Handball-Bundesliga?
Och, da muss ich sogar mal nachdenken. Also ich würde instinktiv sagen Andy Schmid, aber...
4-mal MVP, da spricht nicht so viel dagegen.
In diesem Jahr gibt es ganz, ganz viele, die mir wirklich gut gefallen.
Also bleiben wir bei Andy Schmid, sonst wird das hier alles zu lang.
Ja.
Frederik Barz fragt auf Twitter, was war dein Lieblingswurf als aktiver Spieler?
Mein eigener, den ich kreiert habe. Also der
diesen,
den angetäuschten Wurf durch die Beine des Torwarts und dann über die Fingerkuppen rollen lassen, über den Kopf des Torwarts. Hat etwas gedauert, aber als er dann zum ersten Mal geklappt hat, war er klasse.
Überragend. Man muss übrigens nur Stefan Kretschmer Highlights eingeben, dann kriegt man ganz viele von den Dingern, weil das in der Tat für die Torwart natürlich eine Frechheit, weil der jedes Mal so dämlich aussieht, wenn ihm der Ball 3 Zentimeter über den Kopf fliegt.
Weiß allerdings mittlerweile jeder Fünftligatorwart, was mir bei Charity-Spielen mit der alten Nationalmannschaft nicht gerade zugute kommt.
Funktioniert
nicht. Also das sieht dann eher doof aus.
Auf Twitter hat der Kommentator gefragt, wie pushen moderne Veranstaltungsarenen wie die Lanxess und die SAP-Arena den Handball?
Ich glaube, die Lanxess-Arena macht es gar nicht, weil da findet keine Bundesliga mehr statt.
Nur
die müssen ja auch nur aufschließen, wenn die Nationalmannschaft kommt und dann ist das Ding offensichtlich voll. Mannheim hat mittlerweile eine starke Social-Media- und Marketing-Abteilung mittlerweile. Also ich glaube, es ist einer der am professionellsten aufgestellten Vereine, die Rhein-Neckar Löwen. Mhm. Sie haben auch jetzt wieder einen tollen Journalisten von Sky abgeworben, der demnächst für Social Media und Marketing bei den Rhein-Neckar Löwen zuständig sein wird. Das tut mir persönlich sehr weh, weil mit dem Kollegen, mit Daniel, habe ich immer die Kolumnen geschrieben.
Ah, siehst du, da weißt du schon wieder Dinge, die du zu mir noch gar nicht, obwohl ich auch angeblich in dem Laden arbeite. Du liebe Güte, okay.
Also die sind gut aufgestellt. Ich finde auch, dass sie gutes Marketing machen. Sie überlegen, glaube ich, sogar jetzt Rhein-Neckar-Löwen-TV zu machen. Ich habe gehört, das ist eine Talkshow dort eventuell.
Abgekupfert von Kretschel-TV.
Nee. Eher am Kretschel-Handball-Talk von Sky angelehnt, offensichtlich. Den es ja auch mal gab, der berechtigterweise abgesetzt wurde.
Du hast Riesenquoten eingefahren.
aber das machen die Löwen gut. Also das gefällt mir außerordentlich gut, was die Löwen drumherum machen, wie professionell sie da aufgestellt sind.
So, und jetzt kommt noch meine Lieblingsfrage. Das Beste zum Schluss. Auf Instagram hat der VfL Menninghüffen, und zwar die zweite, ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesprochen, die zweite Damenmannschaft gefragt, wird Kretsche auch dieses Jahr wieder in Kalaratjada sein? Da muss es ja wohl irgendeine Geschichte dazu geben.
Es gibt eine Geschichte, dass ich jedes Jahr da bin.
Das ist ja, aber was ist die Geschichte mit dieser Damenmannschaft des VfL Menninghüffen?
Möchte den Mädels jetzt echt nicht zu nahe treten.
So schlimm.
Aber ich könnte mich an keine Geschichte erinnern. Aber da wir selber mit vielen Handballern dort vor Ort sind, nimmt man uns natürlich da auch wahr. Also Daniel Stefan ist vor Ort, Christian Schwarzer ist vor Ort und wir machen dann so eine Altherren-Mannschaftsfahrt, die nicht ganz so schlimm ist wie früher, weil wir jeden Tag Golf spielen und halt abends auch mal was trinken gehen, aber wir sind halt schon da. Und es ist in der Regel die Zeit, wo die unteren Mannschaften ihre Liga beendet haben, weswegen da auch viele Handballmannschaften vor Ort sind. Ja, wir werden auch dieses Jahr wieder dort sein, werden aber nicht sagen, wann.
Das hau ich euch dann exklusiv, sobald ich es weiß, hau ich euch das hier im Podcast raus.
Wenn das erste Foto zu sehen ist, dann wisst ihr, jetzt sind sie
jetzt
da.
Jetzt in den Flieger steigen. Ja. Kretsche, tausend Dank. Sehr dass gerne. Du gekommen bist. Hat echt eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich dir auch.
Schönes nochmal. Ich drück dir echt die Daumen. Also ich drück dir die Daumen auch in der Auswahl deiner Gäste, muss ich sagen. Du, an dir soll es nicht liegen, aber mach die Jungs ein bisschen groß. Machst du nicht fertig?
An mir soll es nicht liegen.
Das, du bist nicht die Variable, die über Qualität oder Erfolg und Misserfolg entscheidet.
Ich kann eh nichts.
Du bist Profi. Aber die Jungs, die hier sitzen, die musst du leben lassen und die musst du wie heute eigentlich behandeln.
Ich weiß nicht, ob das schon zugesagt ist, deswegen kann ich das noch nicht verraten, aber der zweite Gast, bin ich mir sicher, der wird deine volle Unterstützung haben. Da wirst du dich sehr freuen.
Du darfst es nicht sagen?
Wenn das dann knapp. Nee.
Okay. Dann kann ich dir auch nichts dazu sagen.
Ich weiß ja nicht, weißt du es schon? Oder nee, was?
Also aber ich könnte dir ja sagen, ob es gut ist, wenn du mir den Namen sagen könntest.
Du könntest mir ja mal sagen, wer wäre denn aus deiner Sicht der ideale Gast für die zweite Sendung? Und dann kann ich ja einfach nicken oder den Kopf schütteln und die Zuschauer kriegen davon nichts mit.
Das Blöde ist ja, die idealen Gäste, die wir für solche halten würden, überraschen wahrscheinlich den Hörer nicht mehr. Also es geht ja jetzt auch gerade darum, die Leute zu präsentieren, die vielleicht keiner so richtig auf dem Schirm hat. So. Ich finde, dass Finn Lemke ein toller Gast wäre für den Talk.
Gut.
Also man wundert sich, was der Junge im Kopf hat, was er in seiner Freizeit macht. Das ist Also
ich kann dir sagen, was bei Finn Lemke das Problem ist. Ich weiß nicht, ob es ein Headset gibt, was derartig groß ist, dass das für diesen monströsen Menschen... Nein, guter Punkt. Finn Lemke behalte ich im Kopf. Ich bin eh Riesenfan von ihm. Den behalte ich mir im Kopf. Also für die zweite Folge ist wer anders geplant, aber ich sage dir hiermit zu, das werde ich durchdrücken, dass Finn Lemke in diesem Podcast, wenn er denn will, er wird
also
auf jeden Fall eingeladen.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung jetzt auf einer WM sagen, ich habe mit den Jungs nur gute Erfahrungen gemacht. Man muss halt jeden anders nehmen. Also du musst mit dem Silvio Einefetter eine andere Sendung machen als mit dem Patrick Winzig. Die geben dir auch beide was völlig anderes, aber sie waren alle herausragend gewesen bei der WM. Es war... Das sind echt gute Jungs, muss man echt sagen.
Hatte ich auch das Gefühl von außen. Also ich habe ja fleißig zugeguckt. So, was bleibt noch zu sagen? Für die, alle, die jetzt ein bisschen Bock auf Handball bekommen haben, am 7. Februar geht es ja wieder los mit der DKB Handball-Bundesliga auf Sky. Und als Geschenk an euch sozusagen hat Sky die erste Konferenz des neuen Jahres direkt mal ins Free-TV auf Sky Sport News HD gepackt. Also auch wenn ihr kein Sky-Abo habt, Sky Sport News HD könnt ihr alle frei empfangen und da mal reingucken. Ja, und sonst, uns hilft das, wenn ihr das Ding abonniert. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr wollt, wie ihr das findet, oder ihr schreibt es der DKB Handball-Bundesliga. Und ja, die nächste Folge kommt am 19.02. Schön, dass ihr dabei wart. Nochmal vielen Dank an dich, Kretsche.
Ich hoffe, sehr gerne.
Wir kommen irgendwann mal wieder für den privaten Teil. Und das soll es dann gewesen sein mit der ersten Folge von Hand aufs Harz. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.